Okay, ich mache einfach weiter. Könnt ihr dann zukommen. Okay, ich möchte jetzt in dem zweiten Teil ganz oder relativ kurz um das Thema mich drehen. Was gibt es für mögliche Gründe von Leid in unserem Leben? Ja, also wir haben jetzt mal ganz allgemein drauf geschaut, wo kommt Leid her? Aber das ist ja für jemanden, der jetzt leidet, noch nicht genug, sage ich mal. Also als es mir schlecht ging und mir hätte jemand gesagt, naja, weißt du, dein Leid, dass der Krebs von deiner Frau und so weiter, es liegt halt irgendwie allgemein daran, dass die Welt durch den Sündenfall nicht mehr so ist, wie Gott will, das hätte mir irgendwie wenig geholfen. Ja. Deswegen, letztendlich ist dann doch so, dass man, wenn man leidet, fragt, ja, warum denn jetzt ich? Was gibt es da für Gründe dafür? Ja. Und ich habe diese Frage auch gestellt, diese Frage, warum? Warum? Ja. Gott, warum? Warum ich? Und ich habe festgestellt, dass manche Freunde ganz schnell dabei waren zu sagen, ja, diese Frage darfst du nicht stellen. Da kriegst du sowieso keine Antwort drauf. Lass es lieber sein, ja, da gibt es keine Antwort und frag nicht warum. Aber ich habe irgendwie gemerkt, nee, ich möchte fragen warum. Vielleicht gibt es ja doch Antworten, weil mir ist natürlich klar, dass nicht jedes Leid einfach dich überfällt. Ja? Nicht jedes Leid ist ohne Grund. Es gibt Leid, was einen Grund hat. Manchmal gibt es Leid, da weißt du den Grund nicht. Manchmal, da gibt es Leid, das weißt du den Grund. Ganz simples Beispiel ist, wenn du mit nassen Haaren im Winter nach draußen gehst, holst du dir eine Grippe und dann kannst du nicht sagen, ja, keine Ahnung, der Sündenfall ist schuld. Ja? Dein Verhalten war schuld an deinem Leid. Genauso ist es so, wenn du dich dauerhaft schlecht ernährst und keinen Sport treibst, ja gut, dann kriegst du vielleicht irgendwann Diabetes, dann kriegst du irgendwas in der Art und Weise. Da kannst du schon fragen, warum habe ich das jetzt? Da gibt es auch eine Antwort drauf. Ja? Das ist nicht einfach nur so gekommen. Und so gibt es viele Dinge, wo man sagen kann, Mensch, da gibt es vielleicht doch eine Antwort. Ja? Da gibt es nochmal eine andere Antwort auf Leid. Und dieses Warum-Fragen, ich muss euch sagen, das kostet ein bisschen Mut. Ja, das kostet echt Mut. Viele Leute wollen das gar nicht, aber die wollen das nicht fragen. Oder es ist keine ehrliche Frage sozusagen. Ich frage einfach nur, warum leide ich jetzt, weil ich eigentlich doch im Grunde genommen schon Gott anklagen will. Warum passiert das jetzt? Und eigentlich weiß ich schon, irgendwie ist Gott jetzt schuld. Ja? Er kennt, ich mache hier einen ganz kleinen Ausflug. In der Theologie gibt es diese Frage, warum lässt Gott es zu? Nennt man diese Frage nach der Theodizee. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott Leiden zu? Wie passt Gott und Leiden zusammen? Wir haben ja schon eine Antwort drauf gegeben. Aber eigentlich stellt man diese Frage schon, wenn man von vornherein eigentlich beweisen will, dass es Gott nicht gibt. Ja, weil es, also zum Beispiel das eine Gedankenkette ist dann eben so, in der Argumentation, in der philosophischen Argumentation, ich nehme an, erstens, Gott existiert. Zweitens, wenn Gott existiert und Gott allmächtig, dann muss Gott auch allmächtig, allgütig und allwissend sein. Das ist die zweite, also wie eine mathematische Axiomkette. Ja. Erstes Axiom ist, Gott existiert. Zweitens, wenn Gott existiert, dann ist er auch allmächtig, sonst ist er ja nicht Gott. Ja. Er ist allgütig und allwissend. Drittens, wenn Gott aber allmächtig und allgütig und allwissend ist, dann ist er auch fähig, das Übel zu verhindern, oder? Dann kann er das doch. Er liebt, er ist allmächtig, er ist allwissend, er kann das alles. Dann kann Gott doch Übel verhindern. Und weil er Gott ist und liebt, muss er auch das Übel verhindern. Das vierte ist, aber ich sehe, dass Übel existiert. Folglich stimmt mein erstes Axiom nicht, Gott gibt es nicht. Das ist sozusagen diese Argumentationskette dahinter. Aber wir haben schon gesehen, Gottes Wort gibt uns ein anderes Bild. So einfach ist es nicht. Gott ist allmächtig und ist gut. Und Gottes Wort gibt uns eine andere Erklärung, wo das Leid herkommt. Ja? Und es ist nicht so, dass Gott dieses Leid nicht löst, sondern wir sehen in Gottes Wort, dass er eine Lösung hat dafür. Jesus kam, verkündigt das Reich Gottes und stirbt am Kreuz, bezahlt die Schuld und An dieser Stelle passiert was grundsätzlich Neues, was Jesus tut, um uns rauszuretten aus dem Übel. Es hat angefangen und es kommt vollständig durch, wenn er kommt. Gut, jetzt zurück zu diesem Warum. Wenn du warum fragst, Mensch, warum bin ich in der Situation? Oder warum ist meine Familie da drin? Warum? Was ist da jetzt passiert? Diese Frage braucht Mut, das sage ich nochmal. Die braucht die Juden, die sagen, du brauchst Chutzpe. Das bedeutet, du brauchst ein bisschen Unverschämtheit, du brauchst ein bisschen, wie kann man das noch besser übersetzen? Du brauchst, habe ich doch hier irgendwo stehen, was du da brauchst. Du brauchst eine Unverfrorenheit auch dir selber gegenüber. Ja? Im Englischen heißt es, you have to have stomach. Du musst Bauch haben, um da reinzugucken in und vielleicht auch Antworten zu kriegen, die du erstmal nicht hören willst. Ja? Und so habe ich zum Beispiel auch Gott gefragt, Gott, warum ist uns das geschehen? Warum ist meine Frau krank? Warum bin ich krank? Warum ist die Gemeinde zusammengebrochen? Warum haben wir so ein furchtbares Leid 2 Jahre lang? Ja? Warum, Gott? Und wie gesagt, nochmal, wenn du das ernsthaft fragst, brauchst du Mut, weil du kriegst vielleicht Antworten, die du nicht willst, ja, wo du gar nicht dran gedacht hast. Es sei denn, du willst von vornherein sagen, okay, Gott ist schuld. Ja, dann kannst du diese Frage stellen und sagen, warum lässt du das zu? Gott, also eigentlich will ich beweisen, dass es dich nicht gibt oder dass du böse bist. Die beiden Dinge kannst du damit beweisen. Ich nehme an, Gott gibt es, aber das alles sehe ich. Gott ist allmächtig, er ist, angeblich liebend, er lässt dieses Unrecht in meinem Leid. Also ist Gott böse, bumm. Manche wollen eigentlich nur das für sich innerlich beweisen. Das fällt für uns weg. Deshalb habe ich das so versucht reinzunageln. Gott ist gut. Gut, dieses Warum kann uns 3 Antworten geben. Mögliche Gründe für unser Leid, für Leid in unserem Leben. Das erste ist, es kann sein, es gibt Gründe, die liegen tatsächlich bei mir. Warum geschieht mir manches? Vielleicht gibt es einen Grund bei mir. Wisst ihr, ich sage nicht, du kannst es nicht andersrum drehen, du kannst nicht auf Menschen zeigen und sagen, das liegt bei dir. Ja? Das ist ganz tricky an der Stelle. Aber wenn du selber fragst, wenn du selber fragst nach dem Leid, was dir geschieht, dann musst du die Chutzpe haben, dass vielleicht offenbar wird, manches liegt an dir. Ich habe vielleicht einen schlechten Lebensstil gehabt, ich habe vielleicht Fehler gemacht, ich habe vielleicht dies und das gemacht. Es gibt vielleicht was, liegt bei mir. Da gibt es dann eine Gefahr, wenn ich das rausfinde, nämlich das kann sein, dass ich einfach in Depressionen versinke, weil ich denke, ich kann nichts mehr ändern. Das ist aber nicht mein Ziel, das zu fragen. Das ist auch nicht das Ziel Gottes in so einer Frage, sondern die Frage ist immer, welchen Weg finde ich raus? Ja? Also dann könnte es aber auch sein, es gibt Gründe, die nicht bei mir liegen. Ja, es gibt Gründe für mein Leid, die liegen bei anderen oder an den Umständen oder am Schicksal oder an unserer Regierung oder an, keine Ahnung wo dran, an deinen Eltern, an deinen Kindern, an meinem Chef, keine Ahnung, weshalb ich leide. Gibt es viele Gründe unter Umständen. Vielleicht auch ein Unglück, was passiert ist. Ein Erdbeben, keine Ahnung, ein Krieg. Gründe, die liegen nicht bei mir. An denen kann ich vielleicht nichts ändern. Ja? Vielleicht ist das auch eine Antwort an manchen Stellen. Aber ich kann doch Gründe feststellen. Es liegt vielleicht bei anderen. Und dann gibt es auch noch Gründe, die kann ich nicht rausfinden. Weiß ich einfach nicht. Da stehe ich davor bis zum Schluss und ich weiß es nicht. Ja? Alle 3 Dinge können passieren und ich muss feststellen, in meinem Leben, als ich dann gefragt habe, Gott, ich habe alle auf allen 3 Ebenen mich bewegen müssen. Ich habe Sachen festgestellt, die liegen bei mir. Ich habe festgestellt, das sind andere Schuld. Gibt's auch, gab es auch. Und dann gibt es auch was, wo ich einfach sage, ich weiß es nicht. Werde ich wahrscheinlich nie wissen. Und ich möchte euch 3 Dinge zeigen, Zusammenhang von Schuld oder von Leid mit Dingen, die bei mir liegen. Unter Umständen, bei mir liegen, ja. Und das kann ich nicht erschöpfend behandeln heute Abend. Ich möchte euch bloß einen Gedanken in diese Richtung geben. Und wie gesagt, ihr braucht ein bisschen Mut, diese Gedanken jetzt anzunehmen, die ich euch sage. Aber es ist was, was Gottes Wort uns zeigt. Und zwar gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang von Schuld und Leid. Wir haben das schon allgemein gesagt, aber es gibt es auch in unserem Leben. Ja, nicht jede Krise, nicht jedes Unglück kommt einfach so daher, sondern das hat manchmal eine Ursache in meinem Verhalten. Ja, es hat eine Ursache in meinem Lebensstil oder ja, in Sünden, die ich begangen habe. Und Gottes Wort zeigt uns das und zum Beispiel wissen wir, dass Ananias und Sapphira, ich mache jetzt mal gleich ein ganz hartes Beispiel, wo ihr nichts dagegen sagen könnt, ja. Ananias und Sapphira sterben durch das Gericht Gottes. Warum? Weil sie gesündigt haben. Sie haben, so sagt Petrus, den Heiligen Geist belogen. Sie haben also, ihr kennt vielleicht die Geschichte, Apostelgeschichte 5, sie haben einen Acker verkauft, haben das Geld den Aposteln gebracht, aber eben nicht alles, was ihr Recht gewesen wäre, aber sie haben behauptet, das ist alles. Und aus bestimmten Gründen, die Gottes Wort nicht genau definiert, aber sie bleiben beide dabei. Das ist das, was wir gegeben haben, was wir gekriegt haben dafür, haben aber in Wirklichkeit einen Teil davon beiseite geschafft. Und Gottes Geist lässt das an der Stelle nicht durchgehen. Sie sterben wegen dieser Schuld. Also ein klarer Zusammenhang zwischen Leid und Schuld. Den gibt es aber auch noch in viel kleineren Zusammenhängen. Und Jesus macht das manchmal, wenn er einen Kranken sieht, dass er zuerst die Schuld vergibt und dann heilt. Ja? Paulus zeigt das auch in Bezug aufs Abendmahl, dass wir, wenn wir da, wenn wir den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen, kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, was das bedeutet, ja. Aber ich will den Zusammenhang zeigen. Sagt dann 1. Korinther 11, 29, wer isst und trinkt, trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil ist sogar gestorben. Ja? Ich will zeigen, Gottes Wort zeigt einen Zusammenhang zwischen Verhalten, Krankheit und sogar schlimmeren Dingen. Und das kann verschiedene Abstufungen haben. Es kann sein, dass tatsächlich irgendwas nicht stimmt in meinem Verhalten, in meinem Leben. Und Gott kann mir das offenbaren. Warum? Nicht um mich anzuklagen, sondern um mir da rauszuhelfen. Das ist der Punkt. Weil Jesus hat alles bezahlt. Er hat letztendlich alle Schuld bezahlt, alle Krankheit bezahlt. Und er wartet darauf, dass wir mit ihm reinen Tisch machen. Dass wir Dinge ans Licht bringen und auch verborgene Dinge ans Licht bringen, die uns krank machen. Ja? Und genauso wie Schuld Krankheit bringen kann, bringt Vergebung Heilung. Jakobus sagt, bekennt nun einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Vergebung, Gebet und Heilung. Ja? Also das kann es geben. Es kann auch sein, dass es das nicht ist. Ja? Das möchte ich an der Stelle wieder sagen. Ihr denkt ja, was willst du denn jetzt sagen? Ist das jetzt so oder ist es nicht so? Es kann sein. Es gibt den Fall, wo Jesus mit seinen Jüngern an einem Blindgeborenen vorbeigeht und die Jünger sagen, ja, wer ist jetzt schuld, dass der blind ist? Er selber, die Eltern oder irgendjemand anders? Und Jesus sagt, keiner. Sondern damit die Werke Gottes jetzt an ihm offenbar werden und er heilt ihn dann. Also an der Stelle weist Jesus die Frage nach der Schuld zurück bei diesem Mann. Aber bei anderen sagt er, geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres widerfährt, sagt er zu einem, den er gerade geheilt hat am Teich von Bethesda. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Das deutet Jesus an, dass er einen Anteil hatte an seiner Krankheit. Ja? Also an der Stelle, es kann sein, wir brauchen letztendlich Gottes Geist, der uns hilft, das rauszufinden. Und ich möchte nochmal sagen, das geht nicht darum, um uns runterzudrücken, um zu sagen, ha, jetzt bist du schuld, du bist selber dran schuld, ja, dass du krank bist. Ha, jetzt habe ich es rausgefunden. Nein, Gott hat ja ein anderes Ziel. Gott hat das Ziel, sein Reich zu bringen und uns rauszuhelfen. Und deshalb stelle ich diese Frage, deshalb habe ich sie gestellt und habe gesagt, Gott, zeig mir, wenn in meinem Leben irgendwas nicht okay ist. Ja? Und ich habe auch ein paar Sachen gefunden, die waren nicht gut. Also ich denke, dass manches, nicht alles, ja, ich bin ganz vorsichtig da an der Stelle, ja, aber ich denke, manches von dem Krebs von meiner Frau lag daran, dass wir an manchen Stellen nicht auf unsere Ernährung geachtet haben über Jahre. Schwierig, ja, das kann man nicht hundertprozentig sagen, aber ich kann es eben auch nicht ausschließen. Und ich denke, dass Gott uns auch darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt, da habt ihr Dinge nicht beachtet, da habt ihr Zeug gegessen, das hättet ihr nicht essen sollen. Ja. Ich stelle es einfach mal so in den Raum, deute euch das mal an, was wieder so die Antworten waren auch. Ja. Dein Lebensstil war nicht gut. Du hast zu wenig Pausen gemacht, du hast dich überarbeitet. Deswegen bist du in deinen Zusammenbruch gekommen. Das ist nicht alles über dich gekommen, sondern du hast deine Seele, du hast deiner Seele auch nicht die nötige Hygiene gegeben. Ja? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das sind Sachen, die Gott uns zeigen kann zu unserem Guten, wo wir sehen, nicht Leiden, jedes Leiden kommt einfach über uns. Ja? Also, ich habe noch einen zweiten Bereich, Schuld. Kann, also das ist jetzt eine Zusammenfassung, Schuld kann zu allerlei Leid durch Krisen, Zusammenbruch, Krankheiten und Unglücken führen. Gottes Wort zeigt uns, dass es nicht immer so ist. Es kann so sein. Ein zweiter Teil ist ein Thema, was weiß, ich weiß nicht, ob ihr das öfter mal ansprecht, aber Okkultismus und Götzendienst. Damit möchte ich sagen, wenn du dich auf dieses Gebiet begibst, alles, was mit Okkultismus zu tun hat, begeben hast, vielleicht bevor du Christ wurdest oder auch damit spielst, während du Christ bist, ja, öffnest du die Tür für den Feind. Das ist einfach so. Und ich sehe, dass viele Christen da sehr ignorant unterwegs sind. Ja. Also in so Ländern wie Afrika ist das viel mehr präsent, obwohl die da genauso ignorant sind damit. Oder teilweise wissentlich damit rumspielen, auch als Christen. Also was ich da erlebe, was Christen da tun auf dem Gebiet und einen Haufen Probleme sich einhandeln. Wahnsinn. Aber dieses Gebiet, mit dem können wir nicht spielen. Und wenn wir fragen nach Leid in unserem Leben, nach Unglück in unserem Leben, müssen wir fragen, Gott, ist da eine offene Tür? Wir müssen nicht ewig danach suchen. Gott kann uns das zeigen. Haben wir uns mit Okkultismus beschäftigt? Haben wir... Hast du mit Wahrsagerei zu tun gehabt? Hast du dich mit okkulter Musik eingelassen? Hast du okkulte Filme angeguckt? Hast du Hexenbücher gelesen? Hast du Geistheilung gemacht? Hast du Hypnose gemacht? Manche Kampfsportarten sind mit okkulten Riten verbunden. Pendeln, Astrologie, Meditation. Ich kann das jetzt gar nicht hier alles behandeln. Das ist ein eigenes Thema, das sollte Simon machen. Ja? Ich will euch bloß darauf aufmerksam machen. Wenn wir über Leid reden, können wir nicht an dem Thema vorbei. Nicht jedes Leid kommt einfach über uns. Manches hat einen Grund. Und gerade wenn ich jetzt nochmal, ich möchte nochmal sagen, wenn ich unterwegs bin in anderen Ländern, das Thema Okkultismus muss ich ansprechen. Ich sage, das, wo du da jetzt drin bist, dieser Mist, den du dir zugezogen hast, der hat einen Grund. Tut mir leid. Mach klare Sache mit Jesus. Lass die Finger von dieser Witchcraft, ja? Und das Gute ist, wir können das. Wir können damit brechen. Wir können davon loskommen. Wir können diese Sünden bekennen. Wir können diese okkulten Gegenstände vernichten. Und das macht einen Unterschied in unserem Leben. Das macht einen Unterschied in unserem Leben. Und das habe ich auch gemacht. Als es uns so schlecht ging, habe ich gesagt, Gott, was ist hier? Gibt es irgendeine offene Tür, die ich hier habe? Ja? Und ich bin dann hypersensibel gewesen. Ich habe gesagt, oh Mann, Gott, ich habe diese ganzen komischen Dinge da mitgebracht aus Afrika. Sind das vielleicht irgendwelche Götzenbilder? Sind das vielleicht irgendwelche Statuen, die verflucht sind? Oder was weiß ich. Ja? Ich war natürlich in Not. Aber ich habe gesagt, Gott, das ist mir ganz egal. Ich kann das nicht rausfinden. Ich schmeiße alle weg. Ja. Ich habe vielleicht zu viel weggeschmissen. Aber ich wusste, nee, Gott, ich will damit keinen Kompromiss haben. Ab in den Mülleimer. Und ich sehe, dass in Gottes Wort die Christen sehr, sehr radikal waren. Das könnt ihr nachlesen, in Ephesus, im Apostelgeschichte 19. Als die sich bekehrt haben, haben sie ihre Zauberbücher gebracht und ihre okkulten Filme und ihre okkulte Musik und alles, haben es verbrannt und man hat den Wert berechnet. Und es waren, was weiß ich, wie viel, 100.000 Euro umgerechnet. Oder ich glaube, bei irgendeiner Predigt hast du das letztens mal ausgerechnet, wie viel es war. Also an der Stelle, glaube ich, ist es wichtig, dass wir radikal sind. Wenn wir da Fragen haben, ist das jetzt schlecht oder nicht, lasst uns mit jemandem drüber reden, drüber beten, wenn wir unsicher sind. Ja. Aber unsere Haltung, glaube ich, muss an der Stelle sein, Gott, ich gehöre dir ganz und gar. Ich mache jede Tür, die auf ist in meinem Leben, will ich schließen. Und es geht ganz einfach, indem wir unsere Sünden bekennen, alle okkulten Gegenstände vernichten, uns lossagen, Vergebung von Jesus annehmen. Und Gottes Wort fasst das so zusammen, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Ja, mehr kann ich dazu jetzt heute nicht sagen. Ja. Ein weiterer Bereich, den Gottes Wort uns zeigt, sind sexuelle Sünden. Jetzt denkt ihr, Mensch, jetzt muss auch noch auf das Thema kommen. Die Wahrheit ist, dass Gottes Wort uns zeigt, dass viel Probleme im ganzen Volk Israel im Alten Testament auf dem Gebiet zu suchen waren. Und dass der Feind oft Eingang gefunden hat durch diese beiden Tore, Götzendienst oder sexuelle Sünden. Ganz simpel. Wir können jetzt sagen, gefällt uns nicht und heute ist das alles anders, heute sind wir liberal, heute können wir alles durchgehen lassen. Ist aber von Gottes Perspektive nicht so. Ja? Und es geht bis dahin, dass Gottes Volk so unterm Segen war, dass dieser falsche Prophet Bileam es nicht verfluchen konnte. Er konnte nicht, er wollte. Mit aller Gewalt wollte er, mehrmals. Er sagt, ich kann nicht. Warum nicht? Ich sehe keine Sünde in ihnen. Deshalb kann ich nicht. Was macht dieser Mann? Er kennt geistliche Zusammenhänge. Er gibt diesem König den Rat und sagt, du musst Folgendes tun. Verführe das Volk zu Unreinheit und Götzendienst. Das ist der Rat Bileams. Ganz schlimme Geschichte. Kommt im Alten Testament vor und wird in Offenbarung wieder aufgenommen. Der Rat Bileams ist, an den Feind des Volkes Gottes sagt, verführe sie zu Götzendienst und zu sexueller Unreinheit. Dann wird Gott ihr Feind sein. Dann kannst du sie schlagen. Und das ist genau, was passiert war in Midian. Ja, mit den Midianitern. Eine ganz schlimme Geschichte. Ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Nicht, dass sexuelle Sünden schlimmer sind als alle anderen, sind sie nicht. Sind nicht schlimmer, können genauso vergeben werden. Jesus sagt ganz klar, können vergeben werden. Sind nicht unvergebbar. Überhaupt nicht. Ja? Und preis dem Herrn, der Herr hat mir auch schon einige vergeben. Ja? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es betrifft uns ganz tief. Und wir machen uns angreifbar gegenüber dem Feind. Und der Herr sagt, mach's nicht. Ja, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb seines Leibes. Wer Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Aber wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also da geben wir diesen Tempel des Heiligen Geistes, machen wir eine Tür auf für was Schlechtes. Auch das sage ich nicht, um uns runterzuziehen, überhaupt nicht, sondern ich sage, manches Leid kommt nicht einfach über uns. Und der Herr sagt, komm, mach diese Tür zu und du kommst raus. Bekenn deine Schuld, bring es in Ordnung, lass dich von Gott waschen, lass dir vergeben, sag dich los und Gott wird dich wiederherstellen. Auch diese Dinge habe ich gesucht in meinem Leben und in Ordnung gebracht. Ein letzter Punkt auf dem ganzen Ding ist Bitterkeit und Unvergebenheit. Ja? Vieles Leid im Leben von Menschen kommt dadurch, dass sie nicht vergeben. Ganz schlimm. Wenn du nicht vergibst, ist es so, als ob du Gift trinkst und hoffst, dass jemand anders stirbt. Ja? und kaputte Beziehungen, wo ich nicht vergebe oder jemand was gegen mich hat und ich was gegen jemand halte und halte das fest. Es kann ein Leben kaputt machen, es kann ein Leben voller Leid bedeuten. Ja? Und Jesus sagt uns an dieser Stelle, tatsächlich, wir öffnen die Tür für Folterknechte. So nennt das Jesus in Matthäus 18. Wenn wir nicht vergeben, öffnen wir die Tür für Folterknechte in unserem Leben. Und das kann man tatsächlich sehen. Menschen, die immer nur bitter sind, die werden selber gequält. Ja? Die sind nicht glücklich da drin. Und Jesus sagt, vergib, lass los, vergib. Wisst ihr, das musste ich auch tun. Als die Gemeinde zerbrochen war, ich hatte so viele Leute, wo ich wusste, dass die schuld sind. Die sind eigentlich schuld daran. Ich lasse es einfach mal so stehen. Aber das reichte nicht als Diagnose. Der Herr sagt, so, ja, jetzt musst du was tun. Weißt du was? Du musst vergeben. Und ich habe darum gekämpft, jedem Einzelnen innerlich zu vergeben, zu sagen, ich vergebe, Herr, und ich rechne es ihnen nicht an. Und dann gab es noch einen zweiten Schritt, dass der Herr sagte, weißt du, und sie haben auch was gegen dich. Und geh hin und bitte du um Vergebung. Ich dachte, wieso soll ich um Vergebung bitten? Ich habe ja nichts gemacht. Und er sagt, nein, das reicht. Jesus sagt, wenn ihr wisst, dass jemand was gegen euch hat, geh hin und versöhn dich. Und das war meine Aufgabe auch in unserem Leid. Ich sage, okay, Herr, ich vergebe. Also ich mache eine lange Geschichte kurz, das war eine längere Geschichte. Ja, es war nicht von einem Tag, nicht in einem Tag vorbei. Aber ich wusste, es gibt Schritte raus aus dem Leid. In meinem Verhalten, was ich euch beschrieben habe, Sünden, die ich in Ordnung bringen muss, okkulte Sachen, die ich weggeschmissen habe. Ich habe Leuten vergeben müssen, vielen vergeben müssen, ganz tief Verletzungen vergeben müssen. Nicht oberflächliches Zeug, ja. Tiefe Sachen. Und ich musste hingehen zu vielen Menschen und sagen, du, es tut mir leid, wo ich dich verletzt habe. Ich weiß, du hast was gegen mich. Bitte vergib mir. Es waren auch einige. Und da sind Tränen geflossen. Aber ich habe insgesamt nur gute Erfahrungen gemacht. Ja? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, sagt Jesus. Okay, ich halte da einfach fest. Manchmal gibt es auf der persönlichen Ebene diesen Zusammenhang von dem, dass ich tatsächlich eine Ursache finden kann. Klammer auf, man könnte noch viel weiter gucken, leidvolle Zusammenhänge in dieser Welt, wo es auch Ursachen gibt, die nicht einfach nur so gekommen sind, die wir nicht auf den Teufel schieben können, die wir nicht auf diese Welt schieben können, sondern wo Menschen beteiligt sind, wo auch Menschen eine Lösung schaffen können. Klammer zu. Ja. Aber jetzt geht es um uns, um unseren Bereich. Deshalb, ich lege das euch vor als Gedankenanstoß. Und dann gibt es den letzten Teil. Und damit, ja, das ist mein letzter Teil jetzt noch, die letzten Minuten. Dann gibt es den ganzen großen Bereich, wo wir keine Antworten haben und auch nie eine bekommen. Und das war in meinem Leben auch irgendwann so. Ich war irgendwann durch mit allem. Versteht ihr? Ich habe Buße getan über alles, was ich wusste. Ich habe alles weggeschmissen, wo ich dachte, das ist okkult in meinem Haus. Ich habe allen Leuten vergeben, wo ich dachte, denen muss ich vergeben. Ich habe eine ganze Liste gehabt, wo ich hingegangen bin, mich entschuldigt habe. Ich habe alles gemacht, was ich wusste. Und trotzdem war es immer noch schlimm. Es war etwas besser, ja. Aber es kam ein Punkt in meinem Leben, wo Gott mir klar gemacht hat, jetzt ist genug. Genug Fragen und genug Beten. Ich habe sowas noch nie erlebt vorher in meinem Leben, aber es war so, ich habe einen Brief bekommen von meinem Vater. Mein Vater hat mir ganz selten Briefe geschrieben. Aber wenn er mir geschrieben hat, dann war das sehr, sehr wertvoll und sehr gewichtig. Er war nicht so ein Mann von großen Worten und er konnte auch nicht gut schreiben. Aber er hatte es auf dem Herzen, mir zu schreiben. Der war da schon über 80. Mein Vater ist jetzt Anfang dieses Jahres gestorben. Aber da lebte er noch, er war schon sehr schwach, aber er schrieb mir und sagt: Markus, ich habe auf dem Herzen, dir zu sagen, du musst aufhören zu kämpfen. Weißt du, ich bin eher so ein Typ, damals, mittlerweile bin ich es nicht mehr so, aber wenn du damals zu mir gesagt hast, faste nochmal 40 Tage, ich habe gesagt, jawohl, ich faste nochmal 40 Tage. Ich muss das besiegen. Ich muss diese Krankheit besiegen, dieses Elend besiegen. Ich faste nochmal 40 Tage. Ich war eher so ein Kämpfer. Ja. Aber da kam was ganz anderes. Da kam mein Vater und sagte, du musst jetzt aufhören zu kämpfen. Ganz und gar aufhören. Und du musst nur noch Gott vertrauen. Es gibt jetzt keine Antworten mehr. Lass andere Leute beten. Es sind genügend Leute, die beten. Und du vertraust einfach nur noch. Das hat er mir geschrieben. Und das war nicht der Einzige, der das gesagt hat. Es waren auch noch andere. Es war auch noch eine geistliche Mutter, die ich habe, die ich sehr, sehr schätze. Die wohnt in Neuseeland, die ist schon über 90. Und die Dame über 90 ist eine begeisterte WhatsApp-Schreiberin. Und immer nachts ist das Gute, wenn es mir besonders schlecht ging, ist in Neuseeland Tag. Ja. Und ich habe so einen langen Chat mit ihr, das ist wert, das in ein Buch zu schreiben. Ja? Immer wenn es mir schlecht geht, sie hat Ratschläge für mich gehabt, die waren unglaublich wertvoll und geistlich. Und die Quintessenz war, Markus, vertraue dem Herrn. Lass alles gehen. Lass los. Lass es jetzt sein. Lass deinen Fragen. Du hast genug gefragt. Du hast genug gebetet. Lass uns beten. Du vertraust jetzt dem Herrn. Und ich habe gesagt, wie soll ich das machen? Er sagt, du legst dich in dein Bett und du sagst, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, ich vertraue dir, bis du eingeschlafen bist. Wisst ihr was? Das habe ich gemacht. Nicht nur einmal. Als es meiner Frau so schlecht ging und sie in Depressionen war, ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Wirklich keinen Ausweg mehr. Ich habe alles gemacht, was ich wusste. Ich habe alles weggeschmissen, was ich wusste. Ich wusste gar nichts mehr. Und Gott sagt so, jetzt machst du einfach nichts mehr, du vertraust jetzt. Und das war eine interessante und starke Lektion in meinem Leben. Ich vertraue jetzt einfach Gott. Und das war kein Gefühl von Vertrauen, versteht mich nicht falsch an der Stelle. Ja, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, wo diese Spuren im Sand sind und erst sind zwei Spuren und dann ist nur noch eine und dann fragt derjenige, ja Gott, wo warst du da, wo es mir am schlechtesten ging? Und sagt Gott, ja, da habe ich dich getragen. Und viele Leute sagen dann, ja, wenn es dir besonders schlecht ging, dann trägt dich Gott, dann fühlst du dich getragen. Ich habe mich überhaupt nicht getragen gefühlt. Ich habe nicht gespürt, dass Gott da ist. Es war finster, es war keine Antwort, kein Ausweg. Und mein Festhalten war, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ich vertraue dir. Ich spüre es nicht. Mein ganzer Kopf schreit, du kannst Gott nicht vertrauen. Und ich sage einfach, ich vertraue dir, bis ich eingeschlafen war. So war das für mich. Also es gibt manchmal Phasen in unserem Leben, wo wir keine Antworten haben und keine Antworten kriegen. Wisst ihr, das sage ich nicht am Anfang. Das kann man jetzt ganz, ganz simpel und billig an den Anfang stellen. Das mache ich nicht. Ich habe euch ein paar Sachen gesagt, wo es Antworten gibt. Lasst uns nicht zu schnell sein und zu sagen, gibt es keine Antwort. Bin ich dagegen eigentlich, ja. Aber es gibt Punkte, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Keine Antwort gibt's. Und du brauchst auch keine. Du brauchst nur eine Antwort. Vertrau Gott. Und das war das, was mich rausgeholt hat, was meine Frau und mich rausgeholt hat. Aus dem ganzen Übel ist letztendlich, dass Gott irgendwie eingegriffen hat. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie. Ja. Es war einfach ein Tag, da war meine Frau plötzlich irgendwie aus den Depressionen raus. Das war so, dass ich dem Ganzen nicht getraut habe. Ja. Wir haben dem alle nicht irgendwie getraut. Ja, wir haben gedacht, das kann er jetzt nicht sein. Ja. Und ich habe den Arzt gefragt, das ist sie jetzt wirklich da raus? Und er hat gesagt, ja, scheinbar. Ja, sie ist da jetzt raus. Und seitdem ist sie raus. Ja. Seitdem geht es ihr besser. meine Frau ist, ja, sieht jetzt wieder aus wie das blühende Leben. Also es ist wirklich so, ihr geht's gut, ihre Haare sind wieder da, sie geht arbeiten, sie freut sich am Leben, sie, Gott hat wirklich ganz viel getan. Wir sind schon zusammen in Sambia gewesen, in Weißrussland und haben noch, ja, werden demnächst in Kenia sein. Es ist wirklich Gnade, die da gekommen ist, unser Leben wieder neu. Es gibt tatsächlich das, du kommst auch raus aus Leid. Durch Gottes Gnade. Du trägst deine Narben, ja. Du trägst deine Dinge, die sich verändert haben. Und du weißt, Gott, es ist Gnade. Ich lebe aus deiner Gnade. Du hast mich rausgeholt durch deine Gnade. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Ist auch nicht alles im Nachhinein gut geworden, ja. Das ist es nicht. Aber ich habe gemerkt, ja Gott, ich kann dir vertrauen. Ich vertraue dir. Ich spüre das nicht. Ich habe es hinterher gesehen. Ich habe es hinterher gesehen. Ich habe es nicht gefühlt. Ja. Und das hat, dieses ganze Thema hat mit einer Sache zu tun in unserem Leben. Das ist Gottes Souveränität. Ja, das ist eine Lehre, die wir nicht so viel lehren in unseren Gemeinden normalerweise. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Aber Gottes Souveränität bedeutet, Gott ist das Zentrum des Universums, nicht ich. Ja, vieles in unserem Denken heute, in unserer Kultur, auch in unserer christlichen Kultur, dreht sich um uns. Wenn ihr mal kritisch unsere Lobpreislieder anguckt, vieles dreht sich um uns. Mein Gefühl, ich, Herr, ich führe dich, ich bin dir nahe, ich will dir noch mehr dienen, ich liebe dich, ich, ja. Geht ganz oft. Und das hat seinen Platz. Ich sage nicht, dass das nicht auch sein darf. Ja. Aber mein anderer Sohn, der David, der hat gesagt, das ist nicht Worship, das ist Eyeship. Ja. Ein bisschen kritisch müssen wir da manchmal drauf gucken. Gott ist das Zentrum des Universums. Das ist uns was, was uns fremd ist. Wir denken, eigentlich ist Gott doch für uns da. Gott ist doch dafür da, dass es mir gut geht, dass er mich heilt, dass ich gesund, stark und frei bin, ein gutes Leben habe und danach in den ewigen Urlaub gehe. Dafür ist Gott auch da. Irgendwie so schier denkt man das, ja. Und Lobpreis ist eigentlich dafür da, dass es mir gut geht, dass Gott mich berührt und dass ich aufgebaut bin. Und der Gottesdienst ist auch dafür da, dass es mir danach gut geht. Und die Gemeinde ist sowieso dafür da. Die ist eigentlich für mich da und Gott ist eigentlich für mich da. Ich bin eigentlich das Zentrum und Gott muss um mich kreisen. Aber Gottes Wort zeigt uns ein anderes Bild. Natürlich ist Gott für uns. Natürlich sorgt er für uns. Aber die Wahrheit ist, er ist das Zentrum des Universums. Es geht um ihn. Es geht um seine Pläne. Es geht um seine Ratschlüsse, die er ausführt. Er hat einen Plan, einen ewigen Plan, den er ausführt. Und er ist souverän in den Dingen, die er tut. Gottes Wort sagt, unser Gott ist im Himmel und alles, was ihm wohlgefällt, tut er. Alles, was Gott dem Herrn gefällt, tut er im Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in der Tiefe. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Ja. Und viele mehr Stellen mehr auch im Neuen Testament, bis dahin, dass Gott sagt, er führt seinen Rat aus, er erwählt uns. Nicht wir haben ihn erwählt, er erwählt uns. Und diese Lehre von der Erwählung Gottes, von seinem Ratschluss, ist was, wo wir innerlich gegen rebellieren. Wisst ihr, das habe ich auch in meinem Leben. Was? Gott ist souverän und erwählt und den anderen erwählt er nicht? Gott, wie kann sowas sein? Das geht doch gar nicht. Das darfst du nicht. Gott, das darfst du nicht machen. Das muss anders laufen. Gott, das interessiert mich nicht. Ich habe vor der Schöpfung schon einen Plan gehabt. Und mich hat diese Lehre, die ich in Gottes Wort finde, über Gottes Souveränität und Vorherbestimmung, erst dazu gebracht, dass ich dagegen rebelliert habe. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, ich kann damit Gott nicht, also ich werde Gott nicht überzeugen von meiner Meinung, ja, das Wort Gottes bleibt stehen. Ja, da habe ich nur eine Möglichkeit gehabt, ich kapituliere. Ich sage Gott, okay, ich verstehe es nicht, ich finde es vielleicht auch nicht gut. Ich kann aber nur kapitulieren vor deinem Wort und sagen, Gott, ich akzeptiere, dass du Gott bist und ich bin es nicht. Und besonders da in dem Leid musste ich das auch. Ich musste kapitulieren und sagen, Gott, du bist Gott. Ich bin es nicht. Ich kapiere es jetzt nicht. Aber ich halte daran fest, dass du gut bist. Und ich vertraue dir. Wisst ihr, ich glaube, das ehrt Gott unwahrscheinlich. Wir sagen Gott, du bist Gott und ich vertraue dir. Und dann verheißt uns Gottes Wort was? Ein Geheimnis. Römer 8, 28, ihr kennt diesen Vers. Also, Gottes Souveränität, wir nehmen keinen Anstoß an Gott. Vertrauen ihm auch ohne Antworten, das ist die große Herausforderung. Nicht wir sind das Zentrum des Universums, sondern Gott. Und das ist das Geheimnis, was Gottes Wort uns zeigt. Wenn wir Gott lieben, müssen uns alle Dinge zum Besten dienen. Gerade im Angesicht von Leid, das ist das Geheimnis der Bibel, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Für alle, die Gott lieben. Alle Dinge, das bedeutet alles, muss, weil Gott dafür sorgt, dass es das muss. Das ist doch der Hammer. Wenn du Gott liebst, wenn du an ihm festhältst, wenn du sagst, ich vertraue dir Gott, auch wenn ich es nicht verstehe, dann wird es am Ende so sein, dass Gott dafür sorgt, dass es dir zum Besten dienen muss, ob es will oder nicht. Das ist der Hammer. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ich finde Luther an der Stelle viel besser. Zum Besten dienen müssen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Später kommt, denn wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und es ist das Zeugnis von Gottes Wort, dass Gott durch Schwierigkeiten, durch Leid hindurch mit Menschen zum Ziel kommt. Das ist das Geheimnis Gottes. Er nimmt nicht alles weg. Das Reich Gottes ist nicht perfekt da in unserer Zeit. Aber durch das hindurch, durch Krankheit, Leid, Schwierigkeiten hindurch, wenn wir ihm weiter vertrauen, kommt er mit uns zum Ziel. Das ist mein Ausblick, wenn es ums Leid geht. Das ist die Hoffnung, ja, dass egal, wo wir drin sind, egal, und wenn es durch eigene Schuld ist, wir können da rauskommen. Ja, und dann muss es am Schluss, wenn wir Jesus lieben, zum Besten mitwirken. Gleich könnt ihr Fragen stellen, Augenblick. Ich bin gleich fertig. Ja. Drei Dinge noch, wie wir praktisch mit Leid umgehen. Also hier, gerade durch Schwierigkeiten und Leid hindurch, kommt Gott mit Menschen zum Ziel. Das ist die Botschaft von Gottes Wort im Angesicht von Leid. Hiob, habe ich euch gesagt, das Leben von Josef ist ein Beispiel dafür. Das Leben von Jesus ist ein Beispiel dafür. Durch das Leid hindurch kommt er zur Aufstehung. Das Leben der Apostel, überall Leid und am Schluss kommt Gott durch. Der Hammer. Ich finde das begeisternd, das ist Hoffnung für mein eigenes Leben. Ja. Also, wie gehen wir, können wir praktisch mit Leid umgehen, wenn du im Moment drin bist? Klage. Ich denke, dass Klage wichtig ist. Klage es dem Herrn, schütte dein Herz aus. Und wir sehen, dass so nimmt so einen großen Raum ein in dem Psalm, dass die Menschen klagen vor Gott. Psalm 69 zum Beispiel, rette mich Gott, denn Wasser ist mir bis an die Seele gekommen, ich bin versunken in tiefem Schlamm. Ja, so beschreibt er seine Sinn. Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen vergehen vom Warten auf meinen Gott. Also schütte dein Herz aus, klage es dem Herrn. Wir haben einen Gott, der mit uns Mitleid hat und der weiß, wie es uns geht. Gebet. Und damit meine ich nicht, dass wir unsere Gebete sprechen, sondern dass wir weiter mit Gott reden. Wenn es dir schlecht geht, hör nicht auf, mit Gott zu sprechen. Schütte dein Herz aus und rede weiter mit ihm. Sag Gott, ich rede mit dir, ich lasse dich nicht. Und wenn ich nur sagen kann, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und das ist das andere, was uns Gottes Wort zeigt. Die Psalmen finden ganz oft zu irgendeiner Wendung am Schluss. Nicht immer, aber viele Psalmen finden am Schluss, nachdem sie geklagt haben, zu einem Dennoch. Nenn's Dennoch oder nenn's Lob oder nenn's trotzdem irgendwie Vertrauen. Lob im Angesicht von Leid, ja, ist jetzt leicht gesagt, aber die Psalmen finden manchmal so eine Wendung, wo sie sagen, ich will dich trotzdem loben. Rede mit Gott, bleib mit ihm im Gespräch, wirf dein Vertrauen nicht weg, das eine große Berufung, große Belohnung hat. Und sag ihm, ich vertraue dir. Und das Letzte ist, und damit schließe ich, das ist wieder beim Anfang, Trost durch Menschen. Ja, wir brauchen Menschen, die uns trösten, die mit uns im Leid stehen. Hoffentlich habt ihr das hier in der Gemeinde, einander, wenn ihr seht, dass jemand leidet. Und wenn es nur ist, dass ihr ihm sagt, du, ich bleibe an deiner Seite, bis du da raus bist. Manchmal braucht es nicht mehr als das. Ja? Keine Antwort, kein billiger Trost. Einfach sagen, ich bleibe bei dir. Und wir dürfen das dann auch annehmen. Ja? Amen.